SRF 3.
Eine Studie aus den Kantonen Zürich und Thurgau bringt ans Licht, aus Indien wurden Kinder in die Schweiz adoptiert, ohne Einwilligung der Mutter. Dann, die Verhandlungen der Schweiz mit der EU sind teilweise zäh, nun macht im Bundeshaus eine neue Idee die Runde. Es geht um den Strom. Und in China läuft es wirtschaftlich alles andere als gut, doch kaum jemand wagt sich, das laut zu sagen. Das die Themen im Info 3 mit Bettina Studer. Kinderhandel? Illegale Adoption in der Schweiz? Leider lautet die Antwort ja. Eine Studie aus den Kantonen Zürich und Thurgau im Auftrag des Bundes zeigt, Kinder aus Indien wurden ohne Prüfung an Schweizer Adoptiveltern übergeben. Die Behörden haben versagt. Die Studie reiht sich ein in eine ganze Liste von Berichten über illegale Adoptionen in der Schweiz. Darum fordern Betroffenenverbände, dass der Staat endlich mehr unternimmt, als nur Studien in Auftrag zu geben. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
Mutter unbekannt, so heißt die neue Studie. 320 Seiten stark ist der Bericht und er hat es in sich. Forschungsleiterin Rita Kesslering von der Universität St. Gallen fasst zusammen:
Unsere Untersuchung stellt Rechtsverstöße fest, auch beim Adoptionsentscheid selbst. Wir sind in den beiden Kantonen auf 48 Adoptionen gestoßen, bei denen die gesetzlich verlangte Verzichtserklärung der leiblichen Eltern nicht vorlag.
Das heißt, die zwingend nötige Einwilligung der leiblichen Mutter zur Weggabe ihres Kindes fehlte, trotzdem winkten die Schweizer Behörden die Adoption durch. Der heute vorgestellte Bericht geht weit über die Kantonsgrenzen von Zürich und Thurgau hinaus. Denn es sei anzunehmen, dass es in anderen Kantonen genau gleich gehandhabt worden sei, stellt Mitautorin Sabine Bitter fest.
Wir interpretieren diesen Befund als systematischen Rechtsverstoß, der gerade in seiner Systematik auch für andere Kantone relevant sein dürfte. Auch stellt der Befund die Rechtsgültigkeit solcher Entscheide in Frage.
Dass es in anderen Kantonen ebenfalls zu Verstößen gekommen ist, ist sehr wahrscheinlich, denn ähnliche Studien sind zum selben Schluss gekommen. Vor einem Jahr publizierte beispielsweise der Kanton St. Gallen einen Bericht zu illegalen Adoptionen aus Sri Lanka. Darum fordern die Studienautorinnen, dass nun ein nationales Forschungsprogramm zu Adoptionen aus dem Ausland gestartet werden soll und nicht, wie bisher, jeder Kanton einen eigenen Bericht in Auftrag gibt. Eine Forderung, die Sarah Ineichen unterstützt. Sie ist selber aus Sri Lanka adoptiert und Präsidentin des Vereins Back to the Roots, der Betroffene unterstützt.
Ich bin der Meinung, es ist genug. Und es ist jetzt Zeit, dass die adoptierten Personen die Betreuung zur Verarbeitung dieses Skandals bekommen, welche sie brauchen.
Ob die Politik dieser Forderung nachkommt, bleibt heute offen. Die Zürcher Kantonsregierung wollte sich auf Anfrage nicht zur Studie äußern. Sie nehme den Bericht zur Kenntnis und werde nun besprechen, wie sie auf diese Erkenntnisse reagieren werde. Nach rascher Hilfe für die Betroffenen klingt das nicht.
In die Nachrichtenredaktion zu Thomas Fuchs. In Bern ist die Herbstsession zu Ende gegangen. 17 Vorlagen wurden in den letzten 3 Wochen unter Dach und Fach gebracht.
Im Nationalen Ständerat haben am Morgen die Schlussabstimmungen dazu stattgefunden. So wurde in dieser Session etwa beschlossen, dass die Lärmvorschriften im Wohnungsbau gelockert werden. Damit soll der Bau von neuen Wohnungen gefördert werden. In die gleiche Richtung geht die Vorlage, die neu das Verbandsbeschwererecht bei kleineren Wohnbauten einschränken wird. Weiter hat sich das Parlament darauf geeinigt, wie viel Geld die SBB zusätzlich vom Bund erhalten soll, zur Bewältigung der Ertragsausfälle, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, nämlich 850 Millionen Franken. Und definitiv ist nun auch, dass die Studiengebühren an der ETH für ausländische Studierende erhöht werden. Diese sind neu mindestens 3-mal so hoch wie jene für inländische Studierende.
Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU laufen, zumindest teilweise, harzig. Nun hat im Bundeshaus während der Herbstsession eine neue Idee Auftrieb erhalten: den Strom aus dem Verhandlungspaket rausnehmen. Frage an Matthias Strasser im Bundeshaus: Was hat es mit der Stromidee auf sich?
Also beim Strom handelt es sich um ein Abkommen, das auf Wunsch der Schweiz in die Verhandlungen aufgenommen wurde. Und jetzt gibt es aber in der Schweiz eben große Fragezeichen. Das hat damit zu tun, dass der Schweizer Strommarkt teilweise liberalisiert würde, wenn die Schweiz im EU-Strommarkt mitmachen würde. Die Gewerkschaften befürchten nun, dass mit einem Stromabkommen der Druck auf kleine Elektrizitätsunternehmen in den Gemeinden steigen würde und dass dann dort Jobs gefährdet sein könnten. Die Bergkantone, die an den Wasserkraftwerken verdienen, die befürchten finanzielle Einbußen und Einflussverlust. Für die EU auf der anderen Seite ist dieser Teil der Verhandlungen weniger zentral. Sie könnte wohl auch ohne Stromabkommen leben. Und nun werden eben links wie rechts Stimmen lauter, die sagen, wenn der Strom eine Knacknuss ist und wenn wir uns im Inland nicht einig werden darüber, dann streichen wir den vielleicht besser wieder aus dem Paket, in der Hoffnung, dass das neue Vertragspaket dann insgesamt eben mehr Chancen hätte.
Eine Knacknuss könnte also wegfallen. Eine andere Knacknuss in den Verhandlungen ist die Personenfreizügigkeit. Aktuell wird über eine Einschränkung diskutiert, über eine Schutzklausel. Geht die EU darauf ein?
Also was man hört, ist, dass hier intensiv verhandelt wird, gerade diese Woche wieder. Die EU hat nun offenbar auch akzeptiert, dass sich je ein Verhandlungsteam ausschließlich mit der Frage der Zuwanderung und der Schutzklausel befasst. Und dass die EU überhaupt verhandelt, das sehen einige bereits als Fortschritt. Das war nämlich lange gar kein Thema. Allerdings sind die Erwartungen in der Schweiz hier sehr groß. Und eine starre Grenze, ab der die Schweiz quasi die Zuwanderungsüberlastung dann ausrufen könnte und dann Maßnahmen ergreifen könnte, das dürfte die EU kaum akzeptieren, einfach weil die Personenfreizügigkeit der EU zu wichtig ist. Realistischer sind eher gewisse zeitlich befristete Einschränkungen, allenfalls für einzelne Regionen. Meine Einschätzung hier ist, alles, was die EU akzeptieren wird, würde die Zuwanderung nicht merkbar und vor allem nicht dauerhaft reduzieren. Und ich zweifle, dass das dann reicht, um bürgerliche Kritiker aus der Mitte und der FDP zu überzeugen. Und hier wird sich am Ende wohl entscheiden, ob die Verhandlungen dann erfolgreich sind.
Zum Schluss noch ganz grundsätzlich, wo stehen denn die Verhandlungen?
Also es gibt Bereiche, in denen bereits fertig verhandelt ist, zum Beispiel die institutionellen Fragen, die Rolle des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel oder bei der dynamischen Rechtsübernahme. Aber es gibt auch immer noch große offene Fragen. Eine Person, die relativ nahe dran ist, hat es mir gegenüber so formuliert, 4/5 seien verhandelt, aber das letzte Fünftel, das noch übrig ist, das ist eben das Schwierigste. Die Knacknüsse, wir haben sie vorhin diskutiert, die bleiben. Was man klar sagen kann, der ursprüngliche Zeitplan von EU und Bundesrat bis im Dezember fertig zu sein, das ist sehr, sehr ambitioniert.
Information von Matthias Strasser, vielen Dank. Vor zwei Wochen noch meldete die chinesische Regierung, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wachse stabil. Diese Woche jedoch lancierten die Behörden in Peking verschiedene Maßnahmen und machten eine Serie von Ankündigungen, um die Wirtschaft zu stützen. Die Analyse von China-Korrespondent Samuel Emch.
Zerfallende Immobilienpreise, sinkende Aktienkurse, steigende Jugendarbeitslosigkeit, lahmender Konsum. Signale, dass es in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt kriselt, gibt es zahlreiche. Sie sind deutlich und sie sind seit Monaten offensichtlich. Die schrumpfenden Verkäufe der Schweizer Uhrenhersteller beispielsweise sind ein weiterer Ausdruck davon. Neben den Zahlen unterstreichen Aussagen von Unternehmerinnen und Angestellten in China die schwierige Situation. Bisher schien es in Peking aber keine Dringlichkeit zu geben, groß angelegte Stützungsmaßnahmen zu lancieren für die Wirtschaft. Zwar gab es Anweisungen an die Banken, etwa schlingende Immobilienkonzerne zu stützen oder die Ankündigung, den Konsum fördern zu wollen. Von Ökonominnen und Ökonomen wurden diese Maßnahmen jeweils als unzureichend eingestuft, zumindest von ihnen, die sich noch trauten, über die Wirtschaftspolitik zu reden. Denn je schlechter die wirtschaftliche Situation wurde, desto größer wurde der Druck auf Expertinnen und Experten. Sie sollten sich vor allem zu den positiven Aussichten der Wirtschaft äußern, so die Message aus Peking. Kritisches Hinterfragen scheint nicht erwünscht. Diese Woche könnte nun ein Wendepunkt sein. Nicht was die Zensur angeht, sondern in Bezug auf die Einschätzung, was Chinas Wirtschaft braucht. Den konkretesten Hinweis dafür gab die chinesische Zentralbank am Dienstag. Eine Kombination von Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen sollen den immer noch schlingenden Immobiliensektor stabilisieren und die Börsenkurse wieder zum Steigen bringen. Außerdem soll die Arbeitslosigkeit bekämpft werden und das von Präsident Xi Jinping angeführte Politbüro der Kommunistischen Partei, eines der wichtigsten Politgremien in China, verspricht zusätzlich finanzpolitische Maßnahmen. Chinesische Newsplattformen verweisen darauf, dass es unüblich ist, dass sich das Politbüro zu diesem Zeitpunkt mit Wirtschaftsthemen befasst. Das zeigt, wie wichtig und dringlich die Ankündigungen sind. Ob die Serie von Maßnahmen und Versprechen tatsächlich zu den gewünschten Besserungen führen wird, bleibt zu diesem Zeitpunkt fraglich. Denn abgesehen von den Zentralbankankündigungen sind die Aussagen aus Peking vage. Das detaillierte Vorgehen ist nicht bekannt. Die Händler an der Börse ließen derweil die Kurse in Shanghai, Shenzhen und Hongkong schon mal hochschießen. Das Vertrauen der Unternehmerinnen und Konsumenten zurückzugewinnen, das dürfte schwieriger werden.
Nach dem schweren Unfall an der Radweltmeisterschaft in Zürich ist der Zustand der Schweizer Juniorin Muriel Fuhrer weiterhin sehr kritisch, Thomas Fuchs.
Das hat der Radweltverband UCI mitgeteilt. Die WM werde aber weitergeführt in Absprache mit der Familie. Andreas Herren, der Kommunikationschef der WM, sagt:
Ich kann nur sagen, dass wir alle sehr, sehr betroffen sind. Das ist ein solches Ereignis, das lässt niemanden unberührt. Wir sind sehr, sehr besorgt und wir nehmen sehr, sehr großen Anteil daran, was geschehen ist.
Die 18-jährige Muriel Fuhrer war im gestrigen Juniorinnenrennen gestürzt und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma. Wie es zum Unfall kam, ist nach wie vor nicht klar. Im Kanton St. Gallen ist ein Jungwolf geschossen worden. Es handelt sich dabei um eines von drei Jungtieren des Gamser-Ruck-Rudels im Toggenburg. Damit sei die Regulierung des Rudels für dieses Jahr abgeschlossen, schreibt der Kanton St. Gallen. Der Bund hatte den Abschuss seines Jungwolfes aus dem Gamser-Ruck-Rudel letzte Woche bewilligt. Weiter heißt es, dass der Bund den Kantonen St. Gallen und Graubünden grünes Licht gegeben habe für die Regulierung des sogenannten Kalander-2-Rudels. Zwei Drittel der Jungwölfe dieses Rudels dürften geschossen werden. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.244 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 94,22 gehandelt und der Dollar zu 84,43. Das Wetter heute und morgen ist es wechselhaft, morgen im Süden recht sonnig. Heute gibt es mit Wind um 17 Grad, morgen im Norden 13 Grad.
Das war Info 3, die wichtigsten News und Hintergründe zusammengefasst in einer knappen Viertelstunde. Mit dabei sind heute Salim Staubli, Thomas Fuchs und Bettina Studer.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.